Durch seine Wunden sind wir geheilt, hieß es eben im Messias. Und das bringt uns nun zur Satisfaktionstheorie. Und zwar wird das bei Swedenborg folgendermaßen abgehandelt. Die kirchliche Lehre, von der Swedenborg sich abgrenzt, fasst er selbst so zusammen. In der Kirche glaubt man, dass der Herr vom Vater gesandt worden sei, damit er für das menschliche Geschlecht sühne, dass das durch die Erfüllung des Gesetzes und das Leiden am Kreuz geschehen sei, dass er somit die Verdammnis auf sich genommen und genug getan hat, das heißt das Satisfacere, und dass ohne diese Sühne, Genugtuung und Versöhnung das menschliche Geschlecht des ewigen Todes gestorben wäre. Bei der hier von Swedenborg dargestellten Lehre handelt es sich um die Genugtuungstheorie Anselms von Canterbury, die er in seiner Schrift »Warum Gott Mensch geworden ist« entwickelt hat. Da die Menschen Gott den geschuldeten Gehorsam verweigerten, haben sie seine Ehre verletzt. Sie muss wiederhergestellt werden. Doch die Bestrafung würde die Menschen vernichten und die der Sünde angemessene Genugtuung können sie nicht erbringen. Deswegen wurde Gott, das heißt sein Sohn, Mensch. Denn nur Gott kann die Genugtuung leisten und nur der Mensch darf sie leisten, weswegen es notwendig war, dass ein Gottmensch sie leistete. Und zwar durch den freiwillig übernommenen Tod am Kreuz. Die reformatorische Theologie übernahm die Satisfaktionstheorie. Nach der Augsburgischen Konfession werden die Menschen gerechtfertigt um Christi willen, der durch seinen Tod für unsere Sünden Genugtuung geleistet hat. Auch in der katholischen Kirche ist sie seit dem Konzil von Trient die offizielle Lehre. Doch die protestantische Theologie der Aufklärung des 18. Jahrhunderts distanzierte sich von dieser Lehre. Außerdem wurde, nachdem man sich von der Vorstellung getrennt hatte, dass der göttliche Zorn besänftigt werden musste, der Blick dafür frei, dass nach Paulus Gott das Subjekt sei, nicht das Objekt. Das Objekt der Versöhnung ist Gott. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Das sind bemerkenswerte Annäherungen an Swedenborg. Jedoch wird eine an Paulus orientierte Theologie die Erlösung bzw. Versöhnung wohl immer exklusiv im Ereignis des Kreuzestodes Jesu erblicken müssen. Der schwedische Theologe und Bischof Gustav Orlén hat drei Typen des Versöhnungsgedankens unterschieden. Sie sind uns eine Hilfe bei der theologischen Einordnung Swedenborgs. Der klassische Typ der alten Kirche fasst das Versöhnungswerk als Kampf- und Siegestat Gottes über die Mächte des Verderbens auf, über Sünde, Tod und Teufel, die den Menschen zuvor gefangen hielten. Ist im klassischen Typ das Kampfmotiv bestimmend, so im abendländischen oder lateinischen das Rechtsmotiv. Dieser durch Anselms Genugtuungstheorie repräsentierte Typ sieht die Versöhnung als satisfaktorische Kompensation, die Gott gegeben wird. Die Liebe Gottes ist hier seiner vergeltenden Gerechtigkeit ganz und gar untergeordnet. Darauf reagiert seit der Aufklärung der humanisierende Typ. Für ihn ist Gottes Vaterliebe konstitutiv, sodass Gott nicht mehr der Versöhnte, sondern nur noch der Versöhnende sein konnte. Swedenborgs Erlösungslehre ist dem klassischen Typ zuzuordnen, mit dem humanisierenden Typ seiner Zeit verbindet ihn jedoch die Hervorhebung der Liebe respektive Barmherzigkeit Gottes. Wie verhält sich Swedenborgs Deutung des Kreuzes zum Neuen Testament? Wir gingen von Swedenborgs Unterscheidung von Kreuz und Erlösung aus und zeigten, dass seine Interpretation des Kreuzes dennoch neutestamentarische Zeugnisse aufnimmt. Aber die Schriftensammlung des Neuen Bundes ist vielstimmig. Was können wir zu den Stellen sagen, die als Hauptzeugen für den Sühne- bzw. Erlösungstod Jesu am Kreuz genannt werden? Diese Stellen sind zum Teil den Briefen entnommen. Nun anerkennt die neue Kirche als Gottes Wort im Neuen Bund aber nur die Worte und Offenbarung Jesu Christi, sodass der neutestamentliche Kanon der neuen Kirche nur noch aus den vier Evangelien und der Offenbarung des Johannes besteht. Stellen aus den Briefen legte Swedenborg daher kaum aus. Maßgeblich ist allein die Verkündigung Jesu. Und ihr Zentrum war jedenfalls nicht das Kreuz, sondern die Gottesherrschaft oder das Eingehen in das Reich Gottes. Die Herrschaft Gottes über das Böse trat schon vor dem Kreuz und vor der Auferstehung in Erscheinung. Denn Jesus sagte: Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist ja dadurch die Herrschaft Gottes schon zu euch gelangt. Die Erlösung fand also schon vor der Kreuzigung statt. Das Kreuz erlangte seine Bedeutung als Brennpunkt des Heils erst nach Ostern, aus der nachösterlichen Perspektive. Daher wird eine auf den Worten Jesu aufbauende Theologie die Identifikation von Kreuz und Erlösung nicht nachvollziehen können, auch wenn sie in bestimmten Schichten der Überlieferung verankert ist. Obwohl vom Grundsatz her für die neue Kirche allein die Worte Jesu maßgeblich sind, werden die Briefe dadurch nicht bedeutungslos. Denn erstens beruft sich Paulus immerhin auf eine Offenbarung Jesu Christi. Zweitens ist anzunehmen, dass in den Briefen der Apostel, das heißt der von Christus Gesandten, der Geist Christi fortwirkt. Drittens sind in den Briefen zum Teil sehr alte Traditionsstücke zu finden. Die Abendmahlsworte beispielsweise sind im 1. Korinther und den synoptischen Evangelien überliefert. Und im Hinblick auf die Evangelien muss gesagt werden, zwischen den ursprünglichen Worten Jesu und dem, was von ihnen in die Evangelien gelangt ist, standen nur Gewährsleute und am Ende die Evangelisten, die keineswegs nur Sammler waren, sondern Theologen, die das ihnen zur Zeit noch zugängliche Material nach ihrem Verständnis und für ihre Adressaten redigierten. So entspricht beispielsweise die Idee der Synoptiker, also mit synoptischen Evangelien sind immer die ersten drei gemeint, nicht das Johannesevangelium. So entspricht beispielsweise die Idee der Synoptiker, den Stoff geografisch als Wanderung Jesu von Galiläa nach Jerusalem zu ordnen, weniger der historischen Wirklichkeit als vielmehr der nachösterlichen Perspektive, der das Kreuz als das Ziel dieser Wanderung erscheinen musste. Das zeigt nicht zuletzt der Vergleich des synoptischen Ordnungsschemas mit dem Johannesevangelium, nachdem Jesus mehrmals in Jerusalem war. Interessante Einblicke in den Überlieferungsprozess und die Wandlungen, die die ursprünglichen Jesusworte durchmachten, bis sie in die neutestamentlichen Evangelien gelangten, eröffnet das große Evangelium Johannes, das Jakob Lorber zwischen 1851 und 1864 als Offenbarung Jesu Christi durch das innere Wort empfing. Daher bleibt für die neue Kirche zwar der oben formulierte Grundsatz gültig, aber die Anwendung desselben ist mit mehr Problemen behaftet, als Swedenborg zu seiner Zeit erkennen konnte. Das Neue Testament spricht von der Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Im Bericht über die Einsetzung des Abendmahls heißt es: Denn das ist das Blut meines Bundes, das für viele ausgegossen wird zur Vergebung der Sünden. Gegen die vorschnelle Deutung des Todes Jesu für uns im Sinne einer Sühnefunktion weist W. Pannenberg darauf hin, dass im Bericht über die Einsetzung des Abendmahls das für viele beim Kelchwort gerade nicht mit der Vorstellung des Sühneopfers, sondern mit der des Bundesopfers verknüpft ist. Man wird also vorsichtig sein müssen gegenüber der Neigung, dass für uns des Todes Christi auch dort, wo es ohne nähere Erläuterung auftritt, allzu selbstverständlich im Sinne des Sühnegedankens zu nehmen. Die Wendung für uns bedeutet zunächst ganz allgemein zu unseren Gunsten, um unseretwillen. In der Apokalypse lesen wir: Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Würdig bist du, das Buch zu empfangen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast erkauft mit deinem Blut für Gott Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Dieselben Gedanken finden wir auch in den Briefen. Ihn hat Gott hingestellt als Sühne durch den Glauben an sein Blut. Ihr wisset doch, dass ihr nicht mit Vergänglichem, mit Gold oder Silber freigekauft oder erlöst wurdet, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem wertvollen Blut Christi, des makellosen und unbefleckten Lammes. Der natürliche oder historische Sinn dieser Worte weist auf das Leiden am Kreuz. Der mit dem Blut Christi gefüllte Kelch des Abendmahls ist zugleich auch der Gethsemane-Kelch des bevorstehenden Leidens, weswegen klar ist, dass der unmittelbare Sinn der Worte von der Erlösung durch das Blut auf das Leiden am Kreuz zu beziehen ist. Daher meint Swedenborg: Wer aufgrund von Johannes 1,29, da steht, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, also wer aufgrund dieses Satzes einfältig glaubt, dass der Herr um unserer Sünden willen das Kreuz erlitten hat und durch dieses und durch sein Blut uns aus der Hölle erlöst hat, der begeht keine Sünde. Aber er gehört dann eben zu den Einfältigen, die über die historisch bedingte Erscheinungsform des Wahren nicht hinauskommen. Die Aufgabe der Theologie hingegen ist es, in den von Traditionen geprägten, begrenzten und zeitbedingten Bildern und Vorstellungsmustern immer wieder neu höhere geistige Sinnpotenziale und Deutungsmöglichkeiten zu entdecken und zu systematisieren. In diesem Sinne stellt Swedenborg ein Angebot dar, um zu einem geistigeren Verständnis der alten Überlieferungen zu gelangen. Demnach können wir unter dem erlösenden, uns befreienden Blut das vom Herrn ausgehende göttliche Wahre verstehen. Das Blut des neuen Bundes ist das Blut des Neuen Testaments, das heißt die Christuswahrheit darin. Deswegen schrieb Johannes: Die Wahrheit wird euch frei machen. Wir dürfen daher unter dem erlösenden, uns von der Sünde freimachenden Blut die Wahrheit verstehen, die Jesus Christus selbst ist, beziehungsweise der Pfingstgeist in uns. Auch den stellvertretenden Sühnetod kann man aus dem Neuen Testament begründen. Im Johannesevangelium heißt es: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. den synoptischen Evangelien entnehmen wir, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und in den Briefen ist zu lesen, denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er selbst hat unsere Sünden getragen, am eigenen Leib ans Holz hinauf, damit wir den Sünden absterben und der Gerechtigkeit leben. Durch seine Striemen wurdet ihr geheilt. Hinter all diesen Stellen steht mehr oder weniger offensichtlich der leidende Gottesknecht von Jesaja 52, 13. Den lese ich nach der Pause, diese Bibelstelle. Wir hören jetzt eine Musik, die also zu dem passt, was ich gerade gelesen habe, nämlich: Würdig ist das Lamm, das erschlagen wurde und uns versöhnet hat mit Gott durch sein Blut, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Segen.